16 Uhr. Hallo da draußen an den Radiogeräten. Hier ist das Politopia Magazin auf der 91,8 Megahertz hier in Frankfurt am Main in Radio X. Mein Name ist Thorsten Sinning und ich habe für euch heute zwei Themen mitgebracht, nämlich einmal Julian Assange. Wie geht es weiter mit der Pressefreiheit? Wie bedroht ist die Pressefreiheit bei uns im Westen und in der Welt überhaupt? Und es geht um ein Projekt, was sehr mutig ist, 12.000 Kilometer von Cap to Cup heißt es. Und das ist ein Lauf von zwei Frankfurtern hier aus Frankfurt Höchst sogar. Und die wollen 12.000 Kilometer durch Afrika laufen im Marathon. Und da werden wir uns gleich mit denen unterhalten, was das auf sich hat. So, erstmal geht es hier um Julian Assange. Ich habe hier so ein paar Sachen mitgebracht. Am 17.06. hat nämlich die britische Innenministerin Petri Patel die Auslieferung von Julian Assange an die USA genehmigt. Und dort soll er unter dem Anti-Spionage-Gesetz angeklagt werden. Die internationale Generalsekretärin von Amnesty International, Agnès Callamont, erklärte dazu, die Auslieferung von Julian Assange an die USA zuzulassen, setzt ihn einer großen Gefahr aus und kann als abschreckendes Signal für Journalisten und Journalistinnen aller Welt gesehen werden. Sollte es zur Auslieferung kommen, befürchtet Amnesty International, dass Assange einem hohen Risiko einer längeren Isolationshaft ausgesetzt ist, was ein Verstoß gegen das Verbot von Folter und anderen Misshandlungen darstellen würde. Die diplomatischen Zusicherungen der USA, dass Assange nicht in Isolationshaft kommen wird, sind angesichts der Vorgeschichte nicht glaubwürdig. Wir fordern Großbritannien auf, Julian Assange nicht auszuliefern. Die USA fordern wir dazu auf, die Anklage gegen ihn fallen zu lassen und Assange freizulassen. Julian Assange wird wahrscheinlich Rechtsmittel gegen die Auslieferung einlegen, mit der Begründung, dass damit sein Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt werde. Am Freitag, den 17.06. diesen Jahres, gab die Innenministerin ihre Zustimmung für das Vereinigte Königreich, Julian Assange aus dem Land zu schicken. Seine Frau hatte sich auch dazu geäußert. Sie meinte, Julian bleibt nach mehr als 3 Jahren auf Geheiß der US-Staatsanwälte in Belmarsh inhaftiert. Er steht vor einer Freiheitsstrafe von bis zu 175 Jahren für die wohl berühmteste Publikation in der Geschichte des Journalismus. Patels Entscheidung, Julian auszuliefern, hat Schockwellen in der gesamten Journalismus-Community ausgelöst. Die Innenministerin missachtet die Forderung von Vertretern des Europarates, der OSZE, fast 2000 Journalisten und 300 Ärzten, die eine Einstellung der Auslieferung gefordert haben. Sie meinte, wenn Julian zur Schlafenszeit die Kinder anruft, reden sie ausgelassen miteinander. Die Anrufe dauern etwa 10 Minuten, also beim letzten Anruf endete der Abend aber abrupt. Und Max fragte, der 3 Jahre alt ist, unter Tränen, ob es daran lag, dass er frech gewesen sei. Er sagte, das sei nicht seine Schuld. Stella Assange meinte, das sei die Schuld von Mike Pompeo. Der 5-jährige Gabriel fragte daraufhin, wer ist Mike Pompeo? Wir haben auch in Frankfurt sehr viele Initiativen, die sich für Julian Assange einsetzen. Und ich möchte mich da auch noch mal kurz bei einem Beitrag von Dada Vicherin bedanken, die uns hier das zur Verfügung gestellt hat. Und hören wir doch mal rein.
Ich stehe hier in der Hauptwache. Es gab gerade eine Kundgebung bezüglich Free Assange Frankfurt. Heute gab es sozusagen einen Trauermarsch der Pressefreiheit. Ich bin mitgelaufen, und zwar von der Weseler Werft zur Hauptwache, wo letztendlich die Kundgebung stattgefunden hat. Und hier habe ich die engagierte Alex von Free Assange Frankfurt. Sei gegrüßt, Alex.
Hallo, herzlich willkommen da draußen. Ja, ich bin Alexandra, die Organisatorin von Free Assange Frankfurt am Main. Heute haben wir die Pressefreiheit zu Grabe getragen, sinnbildlich auch mit einem Kreuz groß Pressefreiheit draufstand, weil wir uns einsetzen für die Freilassung des Journalisten Julian Assange. Ja.
Assange, das ist ja jetzt ganz aktuell gewesen im November, da gab es ja nochmal eine ganz andere Kehrwende aus England. Kannst du was dazu sagen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass der Fall nochmal vor dem High Court verhandelt wurde und die dem vorherigen Gerichtsurteil dementsprechend einen Dementi verpasst haben. Also die haben alles aufgehoben, was dort beschlossen wurde, nämlich dass Julian Assange nicht ausgeliefert werden darf. Das ist jetzt alles gekippt worden. Also die haben den Antrag der US-Regierung stattgegeben, weil sie auf fälschliche Aussagen sich bezogen haben, weil die US-Regierung bekundet hat, dass sie dementsprechend keine schlimmen Maßnahmen an Julian Assange vollführen werden. Im Kleingedruckten allerdings jedoch drinsteht, dass man auch zurückrudern könnte, dass man sich das Recht auch dementsprechend beibehält, auch zurückrudern zu können. Ja, also das war die Basis der letzten Verhandlung, auch das Ergebnis, was jetzt gerade vor kurzem verkündet wurde. Julian Assange sitzt jetzt seit 1000 Tagen oder mehr als 1000 Tagen immer noch in Isolationshaft. Hat natürlich jetzt Berufung eingelegt, auch gegen dieses Verfahrensergebnis. Das Ganze sollte jetzt vor dem Supreme Court verhandelt werden. Ja, und da warten wir jetzt auch noch auf die Bewilligung, dass dieser Fall dort angenommen werden kann, dass es weitergeht in die nächste Runde.
Das Supreme Court, das ist wahrscheinlich das Oberlandesgericht oder Bundesgericht, je nachdem, also hier zumindest für unsere Republik und für England ist das
der High Court, also dementsprechend das allerhöchste Gericht. Es ist so, dass es also über diesen Supreme Court keine Instanz mehr gibt. Also das ist wirklich das allerhöchste Gerichtsstand. Der nächsthöhere Gerichtspunkt wäre dann der EU-Gerichtshof in Brüssel.
Warum haben die sich entschlossen? Gab es da Begründungen, warum sie da jetzt umgeschlagen haben und sich jetzt doch darauf eventuell einlassen, Julian Assange auf die USA auszuliefern?
Also das Ursprungsurteil war ja, dass Julian Assange selbstmordgefährdet sei, wenn er an die USA ausgeliefert worden wäre. Die haben diverse Statements zugrunde gebracht von den Psychiatern, die Julian Assange untersucht haben, haben sich darauf quasi gefasst oder dementsprechend darauf bezogen, dass der Psychologe auch die Beziehung zu Stella Morris verheimlicht hatte, was ihn als unglaubwürdig erschien oder dementsprechend erwiesen hat. Stella Morris ist die Verlobte von Julian Assange. Mit ihm hat sie zwei Kinder in der Botschaft auch gezeugt, in der ecuadorianischen Botschaft, als er dort Asyl gesucht hatte. Und Stella Morris hatte eigentlich auf Gefahr hin, dass sie auch unter Beschuss genommen wird, auch von der US-Regierung verfolgt wird, auch ihren Namen geheim halten wollen. Und das hat der Psychiater auch unterstützt und hat deshalb auch den Namen von Stella Morris nicht erwähnt. Die US-Regierung hat, wie gesagt, sich darauf dann gestürzt, dass dieses Gutachten des Psychiaters nicht ausreichend sei. Die Selbstmordgefahr würde nicht bestehen. Hat auch dem Gericht zugesichert, dass ihm keine besonderen Maßnahmen in den US-Hochsicherheitsgefängnissen drohen würden. Ja, weshalb auch kein Grund bestehen würde, dass Julian Assange sich das Leben nehmen müsste.
Aber es ist ja eine Isolationshaft.
Es ist eine Isolationshaft. Also die Gefahr, die besteht natürlich weiterhin. Wenn man die ganze Geschichte der US-Regierung und der ganzen Inhaftierung verfolgt, müsste eigentlich auch jedem klar sein, dass dort diese besonderen Maßnahmen auch gelten. Ja, also wie gesagt, wenn man das Urteil aus sich auch ansieht, steht unten im Kleingedruckten, dass die US-Regierung sich jederzeit vorbehält, diese Maßnahmen oder diese Zusicherung auch wieder zurückzunehmen.
Mit welcher Begründung?
Es ist dementsprechend so, USA hat dann natürlich andere Bedingungen. Also sollte es dementsprechend sein, dass über WikiLeaks vielleicht nochmal was veröffentlicht wird oder dass ihm eventuelle Aussagen erzwungen werden sollen, wenn ihm irgendeine Behandlung von Assange nicht passen sollte, drohen ihm dann natürlich dieser Verfall dieser Zusicherungen. Also alles ist möglich, alles ist drin. Dieses Kleingedruckte ist natürlich so oft bislang in Kraft getreten. Diese Zusicherungen wurden so oft gebrochen, dass das eigentlich wirklich nur eine reine Farce darstellt, diese Zusicherung.
Es war so ein bisschen ein kleiner Erfolg vor 2 Jahren, aber das war so ein kleines Licht im Tunnel, wo man das Gefühl hatte, England wird sich dazu bemühen, zumindest Assange irgendwie da zu behalten, Prozesse durchgelaufen sind, aber das ist ja gar nicht der Fall. Was erwartet ihr jetzt? Wo kann es hingehen? Was können zum Beispiel auch die Bürgerinnen und Bürger tun oder sich anhören oder sich beteiligen?
Also was wir natürlich erwarten, ist immer noch die Freilassung von Julian Assange. Dafür setzen wir uns auch regelmäßig auf den Straßen ein. Nicht nur hier in Frankfurt, sondern auch bundesweit. Wir erwarten natürlich, dass der Supreme Court auch die nächste Instanz zulassen wird. Das ist so die nächste Hürde, die genommen werden muss. Ansonsten geht es wieder zurück an den High Court. Ja, die müssen dann dementsprechend das weitergeben an die Priti Patel. Das ist die Außenministerin, soweit ich das weiß, von England, die darüber entscheiden muss, ob der Assange dann ausgeliefert wird oder nicht. selbstverständlich hoffen wir auch, dass es, falls der Supreme Court diese Ablehnung macht, es weitergeht vor dem EU-Gerichtshof. Also wir wissen, es wird nicht aufgegeben, weder wir werden aufgeben, solange Julian Assange inhaftiert ist, noch seine Anwälte werden aufgeben, bis er auch in Freiheit bei seiner Familie verbringen darf.
Webseiten oder irgendwie ähnliche Plattformen, wo Bürgerinnen und Bürger auf euch zugreifen kann?
Also wir sind in allen Medien vertreten. Wir sind aufzufinden in Facebook, Twitter, Telegram, YouTube. Wir haben eine eigene Homepage, nennt sich freeassangeffm.com. Auch natürlich überall googeln, da findet ihr uns unter Free Assange Frankfurt am Main. Es gibt eine Hauptseite, die heißt freeassange.eu. Da findet regelmäßig eine Aktualisierung statt von allen Veranstaltungen bundesweit. Also selbst in jeder Stadt findet irgendwas statt. Wenn nicht, gibt es dort Infos darüber, wie man selbst irgendwas veranstalten kann, selbst durch kleinste Informationen, durch Verteilen von Flyern. Es gibt Druckvorlagen auf dieser Homepage, Petitionen, die man auslegen kann. Also auf freeassange.eu findet man alles, was man braucht.
Falls das Virtuelle noch nicht zugänglich ist, ihr habt ja auch eine Mahnwache hier in Frankfurt.
Ja, also wir finden uns regelmäßig in allen regelmäßigen Abständen alle 14 Tage hier in Frankfurt ein. Wir sind direkt auf der Einkaufsstraße Zeil am Brockhausbrunnen. Meistens samstags immer von 14 bis 16 Uhr. Die Informationen teilen wir über unsere Homepage freeassangeffm.com. Die nächste bundesweite Mahnwache findet in Duisburg statt am 19.03. Da versammeln sich alle Mahnwachen aus Deutschland zu einer gesammelten Veranstaltung, worauf wir uns auch schon sehr freuen. Da bin ich auch schon im Orga-Team mit drin und werde das mitveranstalten. Der Schweigemarsch wird heute Abend auch ausgestrahlt bei Rugby.
Ja, prima. Vielen lieben Dank. Alles, alles Gute dir in Zukunft hier mit der Mahnwache und natürlich auch mit dem Engagement für Julian Assange.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst und auch herzlichen Dank an unsere Zuhörer. Und setzt euch bitte für die Freilassung von Julian Assange ein. Er hat nur euch, er hat nur eure Stimme. Dankeschön.
Prima, vielen lieben Dank. Bis dahin. Ciao.
Danke. Tschüss.
So, soweit dazu. Julian Assange befindet sich ja schon seit einiger Zeit auf der Flucht. Vielleicht um die Chronologie ein bisschen aufzurollen. Bereits im August 2010 gab es einen Verdacht der Staatsanwaltschaft in Stockholm und einen Haftbefehl gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange wegen eines angeblichen Sexualvergehens. Dem Australier wurde damals eine sexuelle Belästigung vorgeworfen und Assange sagte, die Vorwürfe seien ohne Grundlage. Der Haftbefehl wurde kurz darauf fallen gelassen. 2010 im Oktober veröffentlichte WikiLeaks 250.000 vertrauliche Diplomatenberichte, welche die US-Regierung in Schwierigkeit gebracht haben. Er wurde von einem Londoner Gericht auf Ersuchen der schwedischen Staatsanwaltschaft im Februar 2011 angeklagt und er ist in Berufung gegangen. Er ist nach mehreren Instanzen dieses Rechtsverfahrens in die Botschaft des Staates Ecuador und das war im Juni 2012. Im August 2012 hat der Staat Ecuador Julian Assange Asyl gewährt und er ist dann in der Botschaft auch geblieben bis 2018. Dort gab es dann Unstimmigkeiten mit Ecuador und im Mai 2018 hatte dann Ecuador versucht, der Präsident Lenin Moreon ihn aus der Botschaft herauszubekommen. 2019 wurde dann das Asylverfahren abgelehnt. Es wurde auch eine Staatsbürgerschaft, die er mittlerweile bekommen hatte, von Ecuador abgelehnt und er wurde am 11. April 2019 in London festgenommen, nachdem er dann nach 6 Jahren die ecuadorische Botschaft in London verlassen musste. Er wurde dann am 1. Mai 2019 zu einer Gefängnisstrafe von 50 Wochen verurteilt. Grund war die Flucht in die Botschaft und Verstoß gegen Bewährungsauflagen. Und genau, so jetzt gab es dann auch Veröffentlichungen im amerikanischen Wahlkampf, die dann Hillary Clinton in Erklärungsnot brachten. E-Mails wurden dort veröffentlicht. Am 24. Februar 2020 gab es dann eine Anhörung zu einem Auslieferungsantrag der US-Justiz. Und dieses zog sich dann auch noch eine ganze Zeit hin. Am 4. Januar 2021 lehnte ein britisches Gericht die Übergabe von Assange an die USA ab. Der psychische Gesundheitszustand und die Haftbedingungen, die in den USA ihn erwarten würden. Damit wäre zu rechnen, dass er sich sein Leben nehmen werde, und eine Berufung der USA war dann eingelegt worden. Es gab dann einen längeren Rechtsstreit und am 10. Dezember 2021 hat dann das Berufungsgericht in London die Auslieferung Assange an die USA gebilligt. Und er hat dann Rechtsmittel eingelegt. Und letztendlich hat jetzt die britische Innenministerin am 17. Juni diesen Jahres verfügt, dass Julian Assange ausgeliefert werden kann an die USA. Auch dagegen gibt es noch Rechtsmittel und die sind auch noch anhängig. Am 3. Juli diesen Jahres feiert Assange seinen 51. Geburtstag, und auf diesen Tag hin wird es auch sicherlich noch einige Proteste geben. Was bedeutet das für die Pressefreiheit? Da sind wir zum Beispiel, hat Australiens Premierminister Anthony Albanese sich inzwischen dazu geäußert und meint, er wollte auf diplomatischem Wege in den Streit um die Auslieferung sich einschalten. Dabei stehe er zu den früheren Äußerungen, in denen er sich für das Ende des Verfahrens gegen Assange ausgesprochen hatte. Zurückhaltender sind die offiziellen Stellungnahmen der deutschen Regierung. Für die Bundesregierung erklärte die Regierungssprecherin Christine Hofmann, es gibt in dem Fall grundsätzliche Fragen von Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit und berechtigten Sicherheitsinteressen von Staaten. Diese müssen gegeneinander abgewogen werden. Für die Journalisten ist das ein erschreckendes Signal, denn es bedeutet auch, dass natürlich bei heiklen Recherchen oder bei heiklen Themen und Aufdecken von Sachverhalten ein Journalist Gefahr läuft, grundlos eingesperrt zu werden und angeklagt zu werden und in ein jahrelangen Gerichtsverfahren zu enden oder vielleicht sogar eingesperrt und verurteilt zu werden. Soweit dazu. Ich habe ja noch zwei Gäste und deswegen wollte ich auch noch mal darüber gehen. Wir werden uns auch noch mal kurz über Assange unterhalten. Ich spiele aber zwischendurch noch ein bisschen Musik. So, am Telefon begrüße ich jetzt Horst Schauer und Mareike Röwekamp. Und sie sind beide natürlich auch irgendwo journalistisch tätig. Deswegen werden wir gleich noch mal ein bisschen über Assange sprechen. Aber sie haben auch ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Cup to Cup. Und dahinter stehen die beiden. Sie sind ambitionierte Freizeit-Ausdauersportler, beide mit Passion zum afrikanischen Kontinent und seinen Menschen. Und sie pflegen ein intensives Interesse an kulturellen, sozialen und gesellschaftlich-politischen Fragen unserer Zeit. Und naja, da wollen wir mal gucken. So, Horst und Mareike, seid ihr in der Leitung? Hallo?
Hallo.
Ja, hallo.
Ja, super. Gut, dass es geklappt hat und wir uns hier so treffen können. Ja, wir haben ja zum Augenblick noch ein bisschen über Assange gesprochen. Pressefreiheit ist ja auch in Deutschland ein sehr hochzuschätzendes Gut und was auch bedroht ist. Und Assange zeigt ja auch, dass auch in Ländern, die eigentlich so als Hort der Pressefreiheit, als Mutternation der Demokratie gelten, in Großbritannien, dass das nicht unumstritten ist. Was haltet ihr davon?
Ja, gut. Erstmal Pressefreiheit bedroht. Das ist ja die Frage, kann man was verbieten? Verbietet man etwas, was nicht im Gesetz steht? Oder gibt es unterhalb dieser Gesetzesebene Möglichkeiten, Pressearbeit zu verhindern oder einzuschränken? weiß nicht, ob ich mir darüber ein Urteil erlauben kann. Das Zweite war natürlich eben, da wurde die Meinung der Pressesprecherin der Bundesregierung gehört. Die sagte, also man müsse abwägen, die Pressefreiheit mit den berechtigten Interessen der Staaten auf Sicherheit. Auch das ist natürlich ein Argument, wobei man natürlich sich da bequem zurücklegen kann und keine Stellung nimmt. Ich persönlich glaube, dass man Julian Assange sowas freilassen sollte. Ich glaube, es ist sowieso ein gebrochener Mann. Und es spricht nichts dafür, ihn nicht freizulassen. Eigentlich müsste der nach Australien zurück. Das ist seine Heimat. Und da müsste man ihn aufnehmen. Die weitere Diskussion darum, da will man möglicherweise etwas statuieren, etwas zeigen, dass andere abgeschreckt werden. Und das wäre natürlich für die Presse ein schlechtes Zeichen.
Ja, das stimmt, natürlich. Einerseits gibt es in den USA, auch in Großbritannien, eine Whistleblower-Tradition, die auch gefördert wird, ja, mit Straffreiheit etc., dass halt irgendwelche Sachen auch rauskommen können, was weiß ich, in der Wirtschaft und Korruptionsaffären etc., Watergate. Und auch in Deutschland, über die EU soll es ja ein Whistleblower-Gesetz geben, aber Pressefreiheit ist natürlich dann nochmal da drüber. Und dass jetzt dieses Anti-Spionage-Gesetz aus, ich glaube, 1917 bemüht wird, ist ja ein Zeichen, dass das offensichtlich da plötzlich mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das ist ja eigentlich ja die Katastrophe dabei, ne?
Ja, es ist schwierig, da sich auf Standards zu berufen, wenn die Standards plötzlich verändert werden.
Ja? Ja, das ist vollkommen richtig. Also das Rechtssicherheit sollte man dann schon haben, dass man nicht von dem einen Fall bei den Whistleblowern spricht und von dem anderen Fall dann von Spionage. Das ist natürlich etwas, was das natürlich total unwegbar macht, und die USA brettern da einfach durch, und das ist natürlich eigentlich der eigentliche Skandal. Ne? Was bedeutet das für Leute, die dann halt wirklich auch etwas ans Licht fördern, was Staaten betrifft, also was die Sicherheit von Staaten betrifft. Es wird eben auch vorgeworfen, Mitarbeiter dadurch zu gefährden, aber es ist auch noch kein nachgewiesener Fall, dass das passiert ist. Also das ist natürlich auch etwas, was ein Argument ist, was vielleicht dann vorgezogen ist. Und du hast es ja schon richtig gesagt, am besten wäre es, man lässt ihn frei, weil sowieso ein gebrochener Mann, und in der Sache, glaube ich, ist alles durchdiskutiert und nichts mehr zu sagen.
Ja, ich finde das auch ziemlich weit zum Ende diskutiert. Außerdem sind die Positionen relativ betoniert, sodass da meines Erachtens keine Gemeinsamkeit mehr rauskommen kann.
So, dann aber nochmal kurz zu euch, oder das heißt kurz. Ich spreche ja gerade mit Horst Schauer, er ist der erste Vorsitzende des Höchster Schwimmvereins hier in Frankfurt. Du hast auch Politologie und Soziologie, Philosophie und Romanistik in Bonn studiert. Aber du bist auch trainierter Marathon- und Langstreckenläufer. Und du hast ja auch am Telefon Mareike Röwekamp. Sie ist Media-Consultant für EU-Projekte und berät europäische Medienkooperationsprojekte etc. Sie ist Musikwissenschaftlerin und Philosophin und hat auch in Bonn studiert und spielt dort auch in diversen Bands. Ihr habt ein Projekt euch vorgenommen, das könnt ihr kurz mal vorstellen. 12.000 Kilometer durch Afrika zu Fuß. Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, wir werden Afrika laufend durchqueren. Und zwar beginnen wir in Tunesien am nördlichsten Punkt und wollen bis zum südlichsten Punkt laufen in Südafrika. Und das alles joggend durch 12 oder 13 Länder, die ostafrikanische Route entlang. Und auf dem Weg wollen wir so viel wie möglich Menschen treffen, ins Gespräch kommen und von dort auch berichten und Reportagen aus dem täglichen Leben, aus dem Kulturleben beisteuern und in einen kulturellen Dialog treten zwischen Afrika und Europa und wirklich die Perspektiven miteinander in Beziehung setzen und vergleichen.
Das ist natürlich in zweierlei Hinsicht jetzt spannend. Einmal sportlich, das ist eine Riesenaufgabe, da seid ihr sicherlich am Trainieren, da könnt ihr gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, aber auch kulturell, weil durch 19 Länder und von Nord nach Süden, Afrika ist ja doch einer der größten Kontinente, die wir überhaupt haben. Das sieht auf der Karte immer ein bisschen aus, ja, Russland und USA, Norden der USA, sehr groß, aber Afrika ist wesentlich größer, wenn man es jetzt mal so auf dem Globus anguckt. Da wollt ihr durchjoggen und durch die ganzen Kulturen, das ist ja von Nordafrika, Maghreb, arabische Kultur bis runter zum Süden und da gibt es sehr unterschiedliche Sachen in Subsahara. Wie bereitet ihr euch sportlich als auch mental, kulturell darauf vor?
Also sportlich durch permanentes Training, dann sind wir auch Marathon gelaufen, allerdings in langsamer Form, um am nächsten Tag dann auch wieder einen Marathon laufen zu können, also einfach um permanent die Leistung bringen zu können, kennen wir uns natürlich in dem Kontinent schon ein bisschen aus. Mareike hat in Namibia gearbeitet, war in Kamerun, war in Tansania auch längere Zeit. Ich persönlich war ja Leiter einer Stiftung in Nordafrika und habe dann für die Vereinten Nationen in Uganda gearbeitet und in Ruanda während des Bürgerkriegs. War aber auch in anderen Staaten da schon und hat dadurch einen bestimmten Zugang dazu. Hatte ja auch eine Kunstgalerie in Paris über afrikanische und arabische Kultur, wo ich zusammengearbeitet habe mit dem Institut du Monde Arabe. Immer dann, wenn die Musikal was gezeigt haben, habe ich dann als Galerist was das aufgearbeitet. Das heißt, es gibt da schon Verbindungen, aber wir wollen jetzt einfach relativ unbeleckt da reingehen und in jeder Station, wo wir ankommen, das ist ja eine relativ langsame Reise, auch wenn das hart ist, also 50 Kilometer am Tag zu laufen, ist das eine relativ langsame Reise und wir wollen an jeder Station Interviews führen, uns unterhalten und machen daraus dann Sendungen und Beiträge oder Podcasts, um zu transportieren, wie sich die Region, die Menschen in der Region, in der wir uns da gerade bewegen, wie die ihr Leben empfinden. Vielleicht auch sogar, wie sie auf Europa blicken. Ich glaube, das ist möglicherweise auch interessant, dann weiter zu transportieren. Mhm. Und wir gehen aber jetzt nicht mit einem bestimmten Ziel dahin, außer dem Ziel, tatsächlich die Stimme und das, was wir als tatsächliche Empfindung sehen, weiter zu transportieren.
Also hier im Studio ist schon 32 Grad, also für mich wäre das schon ein Überlebenskampf, überhaupt da ein paar Tage auszuhalten, rennt. Das ist ja schon eine große Herausforderung.
Viele sagen, also das könnte ich nicht. Natürlich können die das nicht, die haben ja auch dafür nicht, deswegen sind wir ja da. Also wir machen das, weil wir es theoretisch könnten. Wir werden auch betreut.
Da hat uns irgendwie der Leitungsgott verlassen und ich werde dann nochmal anrufen. Deswegen mache ich jetzt erstmal Musik und dann hören wir einfach nochmal rein, was die beiden uns noch zu sagen haben. Ja, prima. Das war super, das war Alicia Keys und hier haben wir nochmal Horst Schauer und Mareike Röwekamp. Da ist sie gerade die Leitung ein bisschen korrumpiert, aber okay, wir sind wieder dabei und ihr könnt uns jetzt nochmal erzählen, also wie gesagt, hier im Studio irgendwas von 30, 32 Grad, mir läuft das Wasser runter. Wie hält man das in Afrika aus und wie hält man das sportlich aus? Also was habt ihr jetzt genau gemacht und wie habt ihr geplant, da durch den Kontinent zu kommen? 50 Kilometer pro Tag ist ja eine ganze Strecke.
Also wir laufen geplant sechs Tage in der Woche mit einem Ruhetag und jeden Tag circa 50 Kilometer, damit wir die 12.000 Kilometer etwa in 8 Monaten schaffen können. Wir bereiten uns vor, indem wir schon mal länger am Stück laufen, am Wochenende lang mal 2 Tage hintereinander 45 Kilometer mal hin und mal her. Schreiben dann auch am Nachmittag, wenn wir fertig sind mit dem Lauf, um zu gucken, ob der Kopf vernünftig arbeitet, weil das Laufen ja doch mit ein bisschen Sauerstoffentzug zu tun hat, und lesen das dann auch danach nochmal durch und gucken, wie die Resultate sind. Das sind so die grundsätzlichen Dinge, die Mareike macht jetzt am Wochenende eine lange Distanz in Rot, also wie der Ironman, bloß mit einem anderen Namen, nämlich Challenge. Also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon dahinter. Also wir sind im Prozess, aber wir werden natürlich nie jetzt über längere Zeit 50 Kilometer am Tag laufen, weil wir wollen uns ja nicht schon fertig machen, bevor wir ankommen. Mhm. Und wie gesagt, die Universität von Paris beobachtet das Ganze. Die haben da einen Masterstudiengang, die uns betreuen und die unsere Vitaldaten nehmen und dann sehen, wie wir dabei sind, ob es sinnvoll ist, das abzubrechen oder ob das gut ist, dass wir das weitermachen können, ob wir trainiert sind oder nicht, also ob wir im Rhythmus sind oder nicht. Und am Ende machen die daraus eine Arbeit, weil es ja auch interessant ist, dass ich bin ja nicht der Allerjüngste, sondern auch schon über 60, wie das auf einen älteren Körper wirkt, wenn man solche intensiven Einheiten wahrnimmt. Das nächste ist, dass wir natürlich erst im Herbst loslaufen. Das heißt, wir im Sahel sind wir dann zur Winterzeit. Da ist es nicht ganz so heiß, aber im Zweifel muss man dann früh morgens oder spät abends laufen und dann die Mittagszeit sich ausruhen. Also wir haben für alles Pläne, wie das, ob das nachher ausgeht oder nicht, das zeigt dann natürlich die Erfahrung, wir haben es ja noch nie gemacht.
Okay, 8 Monate, okay. Das ist wirklich eine lange Zeit und das ist wirklich Reisen, das ist nicht Eilen oder so, sondern wirklich das, was man unter Reisen versteht. Kulturell ist es ja auch eine Herausforderung. Was genau habt ihr davor? Ihr habt euch ja schon offensichtlich mit den Ländern beschäftigt, habt dort gelebt. Aber jetzt das natürlich im quasi ja Schnelldurchlauf, kann man sagen, das zu machen und da mit den Leuten zu sprechen und auch ja Medienarbeit zu machen, das ist natürlich noch eine Herausforderung, oder?
Also wir haben so ein paar feste Adressen, wo wir anlaufen. Unser Sponsor hatte uns gebeten, auch in Kenia vorbeizulaufen, in Eton, wo die Weltelite-Läufer trainieren, also sowohl die Afrikaner als auch die Europäer als auch die Amerikaner. Da gibt es Schulprojekte, die dann betreut werden, die wir besuchen werden. Dann sind wir natürlich nicht alleine. Also wir laufen zu zweit, aber wir haben eine Betreuergruppe, die dann morgens immer losfährt zu dem anvisierten Ziel. Da sieht, ob da irgendwelche Dinge passieren, die für uns interessant sind. Ausstellungen, Musikveranstaltungen, Hochzeiten, andere Feste. Und dann wollen wir da dazukommen und mit den Leuten sprechen und sehen, was sie, warum, wie feiern. Und das ist so der Ablauf der Tage. Morgens früh wird diskutiert, wie der Tag gehen könnte. Dann geht das vorab ihm los. Und wir sind dann danach da und versuchen, da eine Geschichte draus zu machen, beziehungsweise wir hören erstmal zu und dann wollen wir das vermitteln nach Europa, also nicht nur nach Deutschland, sondern wir haben auch viele Kontakte natürlich, weil wir auch ab und zu da leben, in Frankreich und dann auch in Belgien. Also wir versuchen das europaweit zu machen, um das Bild von Afrika so darzustellen, wie Afrika tatsächlich ist. Ob uns das gelingt und in welchem Umfang uns das gelingt, das wissen wir natürlich nicht.
Das ist richtig. Okay, ja, das ist wunderbar, weil natürlich das Zuhören ist, glaube ich, etwas, was bisher eigentlich immer zu kurz kommt beim Thema Afrika und bei dem Kontinent, der so unendlich groß und unendlich divers und verschieden ist in seiner Ausprägung. Und zuhören könnt ihr auf dieser Reise sicherlich sehr viel. Du sprichst ja selber fließend Französisch, bist ja Romanist und hast natürlich dann auch nochmal einen ganz anderen Zugang, glaube ich, auch zu den Menschen dort. Du hattest dort eine Stiftung ja auch schon geleitet und auch in Ruanda während des Bürgerkriegs gearbeitet. Du kommst ja jetzt in eine ganz andere Zeit hinein, weil Afrika hat sich ja in der Zeit auch verändert. Hast du dich da schon spezieller darauf vorbereitet oder ja, ist das dann auch ein Teil der Erfahrung, die man da sammelt?
Nein, also spezieller, außer dass wir uns natürlich intensiv mit allen Nachrichten beschäftigen, die aus Afrika kommen. Viel spezieller nicht. Wir waren jetzt vor kurzem in Tunesien. Da ist ja auch die Idee geboren worden, wo wir in Sfax, das ist eine Stadt, eine Industriestadt im Süden Tunesiens, wo wir da einen Marathon gelaufen sind und im Vorab, zwei, drei Wochen vorher, waren in Deutschland in den Medien große Berichte über Aufstände in Tunesien. Und als wir dann vor Ort waren und ich dann natürlich auch sehr, sehr viele Leute noch kenne, aus der Zeit, als ich da gearbeitet habe, weil wir da auch eine Journalistenschule geleitet haben und Menschenrechtsprojekte betreut haben, stellte sich die Situation vollkommen anders dar. Mhm. Und da ist das dann auch geboren worden, dass wir gesagt haben, wir können doch nicht einfach das so übernehmen. Die Medien berichten in der Regel dann, wenn irgendwas passiert und dann natürlich immer, wenn irgendwas Negatives passiert. Das stimmt aber mit dem Afrika, mit der Tatsächlichkeit, die dort herrscht, nicht überein. Das andere, natürlich hat sich Afrika, seitdem ich da bin, gewandelt. Und eigentlich, wie ich das mitbekommen habe, zum Positiven. Also Afrika hat auch wirtschaftlich große Sprünge gemacht. Und wir hatten jetzt zum Beispiel einen Bericht im Münchner Merkur und dann hat dann eine geschrieben, wie können diese zwei Wohlstandsbürger durch Afrika laufen, wenn da Kinder krepieren. Die hat natürlich mit der afrikanischen Wirklichkeit nichts gemeint. Die weiß natürlich überhaupt nicht, was da passiert. Aber das zeigt ja, wie das Bild von Afrika ist.
Ja, das ist erschreckend. Also finde ich auch. Ich war selber in Afrika, sowohl im Norden als auch im Süden, aber nur punktuell wirklich. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie sich der Kontinent wirklich wirtschaftlich geöffnet hat, wirtschaftlich entwickelt hat. Und dadurch hat sich ja auch das Leben der Menschen verbessert und verändert. Also es ist nicht so, wie wir das aus den 70er Jahren kennen, von diesen Brot für die Welt-Plakate. Das gibt's natürlich auch. Und jetzt gerade mit den Versorgungsengpässen in Bezug auf Weizen, wird es da auch Schwierigkeiten geben. Aber Afrika ist viel bunter und kulturell vielfältiger, als wir uns das... Also wir Europäer haben, glaube ich, eine Bringschuld.
Also natürlich ist das so ein bisschen auf Kante genäht, die Wirtschaftlichkeit da. Und wenn Europa oder Amerika Grippe hat, dann kriegen die eine Lungenentzündung, weil die natürlich von unserer Wirtschaft abhängig sind. Unter anderem, weil wir natürlich viele Aufträge liefern. Das ist schon wahr, aber wie es tatsächlich vor Ort zugeht, auch wie die internen Wirtschaften sind, also wie sie untereinander leben, das würden wir gerne transportieren.
Mhm. Wirtschaft ist das eine, Musik ist das andere. Afrika ist ja auch ein sehr musikalischer Kontinent und wenn ich sehe, Mareike ist da sehr, also Musikwissenschaftlerin, dann hat das ja auch nochmal einen eigenen Klang oder ein eigenes Interessensgebiet. Wie sieht es da aus?
Ja, die Musikszene in Afrika ist natürlich auch sehr, 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 sehr vielfältig, genauso wie die Kultur und die Lebensumstände. Und was wir wirklich machen wollen, ist unsere Follower oder unsere Leser und Hörer mit auf die Reise zu nehmen und sie mit der Vielfältigkeit zu konfrontieren sozusagen, also wirklich die Unterschiede zu illustrieren, zu erklären, wo man was erklären kann, hörend, sehend, also verschiedene mediale Mittel, weil wir hatten eben kurz drüber gesprochen, dass das Afrika-Bild sehr, sehr einseitig und sehr greift sehr, sehr kurz. Und wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, dass das etwas bunter und vielfältiger wird und man möglicherweise ein bisschen mehr weiß über die Unterschiede auch auf dem Kontinent, der sehr, 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 sehr unterschiedlich auch religiös und kulturell geprägt ist, dass man verschiedene Länder auseinanderhalten kann. Damit könnte man schon anfangen und dann noch einen anderen Zugang zu der Kultur finden kann, dann haben wir schon einen Teil unseres Ziels erreicht.
Das ist ein großes Ziel, ja klar. Und ich glaube auch nicht nur die Aufgabe ist groß, sie ist auch sehr spannend. Gerade jetzt, also ich glaube BioNTech hier aus Mainz investiert ja für die Impfstoffproduktion in Ruanda. Und Ruanda ist ja auch, glaube ich, so ein Hightech-Standort mittlerweile geworden. Also ich habe gehört, dass das quasi so das Silicon Valley von Afrika ist. Und das ist ja eigentlich ein Bild, was man selten von Afrika hört. Und auch in anderen Ländern tut sich einiges. Auch sportlich. Ich meine, wir sehen ja auch viele Afrikaner, die hier gerade bei sportlichen Wettbewerben
sich hervortun und teilweise halt auch unter sehr einfachen Bedingungen dort trainieren und trotzdem hier groß oder vielleicht gerade deswegen hier große Ausdauer zeigen. Sport ist da ja auch ein sehr großer Faktor in Afrika. Es gibt dort viele Fußballspiele und internationale Wettbewerbe auch im Kontinent. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema, was vielleicht auch für euch interessant ist oder was ihr vielleicht ja nun, da ihr selbst aktiv Sport macht, aber nicht jetzt in Fußballstadien geht, vielleicht nicht so verfolgt, oder?
Ja, aber wo du gerade die Fußballstadien und Ruanda erwähnt hast, Visit Ruanda ist der Claim bei PSG, bei Paris, beim Paris Saint-Germain, dem Fußballclub in Paris, der als Sponsor getragen wird. Also es wird immer visibler, der afrikanische Kontinent hier auch und ja, auch in der Sportszene bestimmt. Und ja, wir verfolgen das auch und wir wollen das auch mit einbinden in unser Projekt und Kontakte aufnehmen mit Vereinen, sofern die Läufer- oder Triathletenszene organisiert ist, und dort auch zum Mitlaufen einladen, dass wir immer ab und an vorher einen Streckenabschnitt definieren, zu dem wir dann andere Läufer einladen, uns da zu begleiten und mit uns zu laufen und ins Gespräch zu kommen. Und das ist auch was sehr Faszinierendes an dem Projekt ist, dass der Sport, ja, wie auch die Kultur, was sehr Verbindendes hat, ne? was Menschen Verbindendes, was man machen kann, auch wenn man sonst viele Unterschiede hat, zum Beispiel. Das, was Menschen zusammenbringt und in einen Austausch bringt. Da freue ich mich sehr drauf.
Oh, das glaube ich gerne, ja. Ja, nee, das ist also total, also Tansania oder so, die haben ja auch wirklich eine eigene Kultur und nicht nur eine eigene Kultur, sondern auch eine Kultur, die sehr weit reicht, auch Äthiopien. Wir hatten jetzt letztens hier einen äthiopischen Menschenrechtsanwalt und Äthiopien ist ja wirklich eines der Länder mit einer sehr reichhaltigen und sehr alten Tradition. Gerade, ich glaube, die ältesten christlichen Kirchen oder Gemeinden gibt es in Äthiopien. Und das hat sich ja nicht nur nach Europa entwickelt, sondern auch nach Afrika hinein. Und da gibt es auch sehr viele Zeugnisse und auch Museen, die Sachen ausstellen. Hier in Deutschland wird ja gerade diese Diskussion auch geführt, Kultur, die aus Afrika mitgenommen wurde, die hier ausgestellt wird, diese wieder zurückzugeben. Ich glaube, euer Projekt gibt da auch den Leuten ein offenes Ohr zurück. Also etwas, was diese kontemporäre Kultur mitnimmt und aufnimmt, da, wo sie geschieht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch eines solchen Projektes. Wie geht ihr darauf ein? Ihr wollt ja Medienproduktion machen. Nehmt ihr das nur mit? Macht ihr da nochmal, habt ihr da irgendwie Verträge mit Sendern, die dann euch regelmäßig zuschalten? Oder wie sieht das aus?
Wir spielen zum einen unsere eigenen Kanäle, die uns ermöglicht, direkt an die Öffentlichkeit zu treten, was die Website ist, Facebook und Instagram werden wir pflegen und einen Podcast produzieren. Abgesehen davon werden wir Medienpartnerschaften eingehen, Zeitung, Radio und möglicherweise auch Fernsehen. Und dort immer zwischendrin unterwegs wie eine Serie die jeweiligen Sender oder Zeitungsredaktionen mit Inhalten versorgen. Mhm. Und die werden dann produziert und in den Medien hier in Europa publiziert.
Also es gibt einige Medien, die das machen werden und die das machen wollen. Einige Printmedien und auch Radiostationen auch in Afrika, die uns dann immer mal wieder von Zeit zu Zeit verfolgen, was wir da gerade tun und wo wir gerade sind.
Und gleichzeitig möchten wir auch werden wir die Radiostationen und Medien, die vor Ort sind, natürlich kontaktieren, weil wir auch deren Einschätzungen hören möchten natürlich, ne, und ins Gespräch kommen und werden uns da bemühen, mit den Medien vor Ort in Kontakt zu treten und die Meinungen und Perspektiven auszutauschen.
Das klingt sehr interessant und ja, wir sind auch gerne dabei, da nochmal, auch wenn ihr da seid, dann auch von dem Projekt zu berichten, weil das ist natürlich auch total spannend hier für die Hörer in Frankfurt, was mit euch da passiert. Apropos Podcast und Social Media, wo findet man euch denn?
Uns kann man finden auf www.podcast.de cup2cup.com, auch auf Facebook cup2cup und auf Instagram cup2cup. Und der Trick an der Sache ist, dass man cup2cup, das erste Cup mit einem C schreibt und das zweite Cup mit einem K. Das kommt daher, dass wir uns einmal an der französischen Schreibweise und einmal an der afrikanischen Schreibweise orientieren möchten. Und das Kap in Tunesien mit C geschrieben ist und das Kap Al-Guhas in Südafrika mit einem K.
Ja, sehr gut. Ich halte das hier nochmal ins Mikrofon. Also von www.cup mit C, to cup mit K.com. Da findet man alle Informationen und auch in Facebook kann man euch dann verfolgen und liken und die Reise dann quasi über 8 Monate mitverfolgen. Das ist eine super spannende Sache. Ich hoffe, es gibt da auch viele Fotos, die man dann sehen kann und dass man da wirklich sich einen guten Eindruck machen kann. Bitte?
Ja, selbstverständlich. Wir werden also sobald es losgeht, noch mal mehr, ne? Noch mal mehr berichten und auch informieren Sie über einen Newsletter, den wir verschicken. Über den kann man sich auch einschreiben auf unserer Homepage und dann bekommt man monatlich die letzten Nachrichten aus der Vorbereitung und hinterher auch von vor Ort.
Sehr gut, prima.
Also ja, vielleicht noch ganz interessant. Ich weiß ja nicht, wer jetzt zuhört. Wir suchen für unser Team, was wir da mitnehmen, immer noch Leute, die so 2-3 Wochen mitfahren wollen. Das heißt, die betreuen uns dann vom Auto heraus. Die fahren die Strecken vor, sagen uns dann, ob sie laufbar sind oder nicht, gucken Motive, gucken, was da abends vor Ort passiert oder nachmittag. Also wer daran Interesse hat, kann sich bei uns melden, auch über unsere Webseite cup2cup.com.
Okay, super. Nehmen wir auf und gehen wir hier weiter. Also wer Interesse hat, gerne mitmachen bei cup2cup.com. Das ist ja eine total interessante Sache, auch wenn es natürlich im Winter ist. Aber wenn hier Winter ist und in Afrika es dann noch etwas Sommer gibt, das ist ja vielleicht auch mal eine ganz schöne Sache, aus diesem trostlosen Land hier mal auszubrechen. Prima, wunderbar. Ja, freut mich und da sind wir gerne dabei. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch viel Glück von hier aus und toi, 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 dass das alles klappt. Und wie gesagt, wer mitmachen will, kann ja auch nochmal auf unsere Webseite gucken. Da gibt es dann auch noch ein paar Informationen dazu bei Politopia. Magazin.de. Okay, ja, prima. Dann vielleicht noch ein paar letzte Worte dazu oder habt ihr noch irgendwie eine Bitte oder irgendwas, was noch euch interessiert?
Nein, also wir sind froh, wenn man uns verfolgt und dann gibt es bei uns ja auch hier so eine Kommentarspalte. Jeder, der Informationen haben will oder der Fragen hat, kann das gerne tun. Und wir versuchen das immer nach den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, zu beantworten.
Super. Okay, ja, dann ganz herzlichen Dank und toi, 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 Mareike und Horst. Und ich hoffe, der Höchster Schwimmverein erhält euch dann auch wieder gesund, wieder in dem nach den 8 Monaten, oder?
Ja, wollen wir hoffen. Danke sehr.
Ja? Alles klar, super. Ja, also, prima. Das war schon fast das Politopia-Magazin hier auf Radio X auf der 91,8. Ich mache noch ein bisschen Musik und dann geht's in die nächste Sendung. Danach folgt die Virus-Musik. Bis dann. Dankeschön an euch. Tschüss. So, das war das Politopia-Magazin hier auf Radio X mit den beiden Themen Julian Assange und die Bedrohung der Pressefreiheit und das Thema 12.000 Kilometer durch den afrikanischen Kontinent. Eine Herausforderung, die sich Horst Schauer und Mareike Rovekamp da vorgenommen haben. So, falls ihr Fragen habt zur Sendung, das gibt's auch nochmal auf unserer Webseite www.politopiamagazin.de und da findet ihr auch nochmal alle Inhalte, die hier gelaufen sind. So, und ich wünsche euch eine angenehme Woche. Hier folgt Virusmusik und dann geht es auch schon wieder weiter in die zweite Wochenhälfte und ich hoffe, es wird euch dann doch noch nicht nur warm ums Herz, sondern ihr findet noch ein Freibad zum Abkühlen. Das war Thorsten Sinning und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann!